Die tolle Einleitung und das Mut machen zum Gebet. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Wir sind ja immer noch in unserer Gebetsreihe Fit sein. Und da wollen wir heute einfach mal über ein paar gute Einsichten miteinander uns anschauen, was da das Wort Gottes sagt. Der Predigttext von heute Morgen steht in 2. Petrus 3, Vers 18. Und den möchten wir dann auch miteinander lesen. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Und in der Bibelstelle werden wir sehr ermutigt, dass wir wachsen sollen. Und dann ist immer die Frage, worin darf ich oder worin soll ich wachsen? In guten Werken? In der Reife in Christus, im Bibellesen und Gebet, in christlichen Werken, im finanziellen Geben. Nein, hier schreibt Petrus, wir sollen wachsen in der Gnade. Ich weiß nicht, ob euch da schon mal Gedanken darüber gemacht hat, wie kann ich in der Gnade wachsen? Spannende Frage. Durch Gnade sind wir errettet, durch Gnade haben wir Zugang zum Thron Gottes. Und jetzt schreibt hier Petrus ganz einfach, wachse in der Gnade. Und das ist heute Morgen mein Thema, dass wir wirklich Menschen sind, die aus der Gnade Gottes leben. Paulus sagt im 1. Korinther 15, Vers 10, doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Also der hat festgestellt, alles was er macht, alles was er kann, alles was er tut für das Reich Gottes, das macht er aus Gnade. Und seine Gnade blieb mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Also hier bricht das wieder runter. Man ist ja schon eine kühne Aussage und sagt, also ich bin super gut drauf, ich schaffe mehr wie die anderen, so wie die Petrus und wie sie alle heißen. Ich bin da gut drauf, ich schaffe viel. Und dann bricht das aber runter, nicht ich, sondern Gott hat durch die Gnade gearbeitet, durch ihn. Also er hat in der Gnade und durch die Gnade gearbeitet. Und ich finde es auch immer so wichtig in der Predigt, da muss Gott einfach Gnade schenken. Weil Gott muss euch das Wort Gottes groß machen. Der Heilige Geist muss an eure Herzen wirken. Der Heilige Geist und das Wort Gottes darf euch verändern. Also Paulus schreibt, er hat mehr gearbeitet als alle. Aber nicht er, sondern, und das bricht er wieder runter, sondern durch die Gnade Gottes hat er das können. Also selbst wenn einer viel schafft, braucht es Gnade. Und wenn wir viel arbeiten im Reich Gottes, dann ist das nicht unser Verdienst, sondern wir können es, weil Gott uns Gnade gegeben hat. Sonst wäre unser Werk vergebens. Ich möchte weiterfahren im Psalm 103, in den Versen 1 bis 5. Ich möchte euch als Hausaufgabe einfach mitgeben, lest mal diesen Psalm ganz durch. Der ist nicht so groß, der hat ein bisschen mehr wie 20 Verse. Aber ich möchte mich auf die ersten 5 beschränken und auf die anderen immer wieder mal ein Stück Bezug nehmen. Und der Psalm, das steht darin, er ist von David. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Der dein Leben von Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ihr werdet verstehen, die letzte Passage habe ich natürlich mit besonderer Gnade gelesen. Und du wieder jung wirst wie ein Adler, das möchte ich mal für mich so in Anspruch nehmen. Aber wie Gott es macht, da kommen wir noch drauf. Aber hier beschreibt er der Psalmist, wie gütig und gnädig Gott ist und dass wir gekrönt sind mit Gnade. Und Barmherzigkeit. Wir sagen ja immer so, Gott ist gut, oder? Sagen wir das? Gott ist gut? Geht uns leicht von den Lippen. Gott ist gut, super. Und diese Aussage kennen wir alle. Und fast alle Christen werden dem wahrscheinlich zustimmen. Gott ist gut, weil er barmherzig ist, weil er voller Liebe ist, weil er voller Gnade ist. Aber können wir das auch erweitern? Gott ist gut alle Zeit, immer, nur gut. Das heißt, schließe ich alles mit ein, ohne Begrenzung. Oder ist er nur gut, wenn es mir gut geht? Ist er alle Zeit gut? in allem, was er tut, in allem, was er zulässt und schickt, in alles, was an seinem Thron vorbeigeht, in allem, was er sagt. Und ist er denn auch noch gut zu mir, wenn er sagt, hey Thomas, da gibt es eine Sache, die müssen wir mal miteinander besprechen. Da denkst du falsch, da bist du falsch unterwegs. Ist denn Gott immer noch gut? Oder denke ich, oh, lieber Heiland, bist du ein Spielverderber? Ist Gott alle Zeit gut, wenn er mich korrigiert? Wenn es im Leben nicht rund läuft und wenn es sogar diesen komischen Virus wie Covid-19 gibt, der jetzt auch noch mutiert. Ja, Heiland, wo bist du da? Können wir dann immer noch sagen, Gott ist gut, alle Zeit? Ich finde, das ist die Herausforderung und das sehen wir spätestens an dem Punkt, brauchen wir Gottes Gnade. Also ich brauche da Gnade. Oder wenn dich jemand ärgert. Für mich ist Gott gut alle Zeit, ohne Ausnahme. Kannst du dem auch zustimmen? Weil alles andere wird uns die Sicht und die Erfahrung, die wir mit Gott machen können, einschränken und auch unsere Sicht verkleinern. Wenn wir unsere Erfahrung mit Gott eingrenzen und beschneiden, indem wir nicht sagen können, Gott ist gut alle Zeit. Und wir haben gelesen, auch in diesem Psalmwort, und wenn ihr weiterlest in Vers 17 im 103. Psalm, seine Gnade währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das heißt, die Gnade war immer da und wird immer bleiben. Und an der Gnade, dass du und ich mich erfreue. Unser Gott ist ein guter Gott alle Zeit, denn von Ewigkeit zu Ewigkeit währt seine Gnade. Also ohne Anfang und ohne Ende. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist eine Dimension, die unser Denken übersteigt. Weil alles, was wir hier tun, hat einen Anfang. Und alles, was wir anfangen, hat auch mal ein Ende. Und jetzt gibt es was und Gott ist von Ewigkeit her, für den gibt es die Dimension Zeit nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Eine Dimension ohne Zeit. Also mein ganzes Leben ist getaktet in Zeit. Ich stehe auf, gehe arbeiten, mache stille Zeit, gehe ins Bett und stehe am nächsten Tag wieder auf, so Gott will und wir leben. Also alles hat seine Zeit. Und bei manchen Dingen sind wir echt froh, dass es mal aufhört. Und es gibt aber auch Dinge, wo wir sagen, die dürften nie aufhören. Und jetzt wissen wir von Gottes Seite her, seine Gnade hört nie auf. Und ich hoffe, dass wir die Größe von Gottes Seite hier auch verstehen. Und darüber, dass seine Gnade immer da ist und schon immer da war, dafür können wir Gott auch nur loben, danken und ehren. Und da braucht es mehr wie drei Chorus am Sonntagmorgen. Und er krönt uns sogar damit. Also, wir wissen, was eine Krone ist, oder? Und wenn jemand gekrönt wird, also die Gnade und Barmherzigkeit ist auf deinem Haupt. Ich habe folgende Definition über Gnade gelesen. Ich lese es zweimal vor. Ich musste das öfters lesen, damit ich es überhaupt kapiere. Vielleicht seid ihr ja viel besser drauf wie ich, aber von der Dimension her. Jemand hat so definiert: Gnade ist das freie, unverdiente, grenzenlose Geschenk und Liebeserweisung Gottes. Also das sind schon mal Dimensionen: frei, unverdient und grenzenlos. Also wir würden ja sagen, also Herr, dass du mir gnädig bist, das ist super. Keine Frage, ich bin ja ein toller Kerl. Aber der Nachbar, der so schräg drauf ist, da müssen wir mal drüber sprechen. Nee, Gnade ist nicht so. Und weiter geht der Satz, die er uns in Form von Vergebung, Hilfe, Befreiung, Segen, Heilung, Barmherzigkeit und Erneuerung zukommen lässt. Also ich lese es nochmal vor, in ganzen Sätzen. Gnade ist das freie, unverdiente, grenzenlose Geschenk und Liebeserweisung Gottes, die er uns in Form von Vergebung, Hilfe, Befreiung, Segen, Heilung, Barmherzigkeit und Erneuerung zukommen lässt. Und wenn man dem Psalm weiterliest, wie kommt die Gnade jetzt in unser Leben? Oder was ist die Grundlage für ein Leben in Gnade? In Vers 17 im 103. Psalm lesen wir, wir, die ihn fürchten. Und Gott fürchten bedeutet jetzt nicht, Angst vor Gott zu haben, Angst vor dem Herrn zu haben, sondern, dass wir uns demütigen und Gott Recht geben. bekennen, Gott, du hast recht. Und das ist die Herausforderung, nicht am Sonntagmorgen, sondern im Alltag, ihn in allen Bereichen unseres Lebens Herr sein zu lassen. Also er ist der Boss in meinem Leben und das darf auch in deinem Leben sein. Und wenn er jetzt ein Herr ist, der gnädig und barmherzig ist, finde ich das eine super Ausrichtung. Weil Gott hat sich nicht vorgenommen, unseren Egoismus zu segnen. Wir sollen Schritte gehen und in der Gnade wachsen und leben. Und Leben in der Furcht Gottes meint auch, ich kann nicht unabhängig von Gott leben. Ich darf mich ihm unterordnen. Und nochmal, bitte nicht falsch verstehen. Wir haben es nicht mit einem drohenden Gott zu tun, vor dem man Angst haben muss. Manche Bilder sind ja so. Wir haben das in der Adventspredigt gehört. Nein, Gott ist gut und das ist ja alle Zeit. Wir sehen auch, der Schlüssel in der Urgemeinde, dass sie zum Wachstum kamen, war, dass sie in der Ehrfurcht vor Gott gelebt haben. Wir können Apostelgeschichte 9, Vers 31 lesen. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Und das ist für mich so die Herausforderung. Ist ein Schlüssel für Wachstum in der Gemeinde, dass wir Gott fürchten, dass wir ihn ernst nehmen, dass Gemeinde kein Spiel ist. Ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht, was das vielleicht bedeuten könnte. Also in der Furcht Gottes leben bedeutet, Gott ist mein lebensbestimmender Faktor. Ich darf ihn ehren, ich darf ihn lieben, ich möchte seine Gebote halten, weil ich weiß, dass seine Gebote gut sind. In Ehrfurcht vor Gott zu leben bedeutet auch, ich möchte den Willen, den Gott hat, ausführen und nicht mein eigener Wille. Nicht das, was ich denke, das richtig ist. In Ehrfurcht zu leben bedeutet auch, ich bin aufrichtig, ich bin offen, ich bin ehrlich, ich bin demütig und gehorsam. Und wenn ich all das so lese und aufliste, dann denke ich, da brauche ich Gnade von Gott. Dass wir uns unter Gott stellen, dass wir ihn respektieren und anerkennen, lieben und ehren. Auch wenn ich manche Gebote vielleicht nicht so ganz deutlich verstehe, warum er das so macht. Dass ich trotzdem sage, Herr, du bist weiser wie ich. Ich stelle mich da einfach drunter und du wirst es mir sicher erklären. Und was manchen Christen auch manchmal schwerfällt, wir lieben und ehren ihn auch, wenn wir seine Geschenke, die er über seine Verheißung uns zur Verfügung stellt, wenn wir die auch annehmen. Glauben wir wirklich, dass Gott uns segnen will? Glauben wir wirklich, dass Gemeinde wachsen kann? Glauben wir wirklich, dass Menschen zum Glauben an Christus kommen, auch in der heutigen Zeit? Glauben wir wirklich, dass Gott Menschen heil machen kann? Das hat Gott uns verheißen. Nehme ich das an? Nehmen wir doch ein bisschen Abschied von Egoismus und Egozentrik. Es geht am Sonntagmorgen nicht um mich und um dich, sondern es geht um Christus. Für mich bedeutet es, in Ehrfurcht, in der Furcht Gottes zu leben, dass ich mein Denken erneuern lasse durch sein Wort. Dass ich lerne, so zu denken, wie Gott über Dinge denkt. Und dass ich mich dem Teufel entgegenstelle und nicht seine Lüge glaube. Wenn wir das tun, wenn wir in der Ehrfurcht vor Gott leben, dann wird er uns in seinem Bild verändern. Und der Schlüssel zu allem ist eigentlich Demut. Das muss ich akzeptieren. Ich brauche da Gnade von Gott. In 1. Petrus 5, 5 und im zweiten Teil steht, Gott stellt sich dem Stolzen entgegen, dem Demütigen aber schenkt er Gnade. Also wenn ich Gnade empfangen will, wenn ich Gnade in Gnade wachsen will, dann darf ich mich darf ich in Demut leben und Gott recht geben, was er über mich denkt und sagt. Ich habe noch ein paar praktische Anweisungen gelesen, auch in den Psalmen und in den Sprüchen. In Psalm 34, 13 bis 16 steht, wer von euch will Freude am Leben haben? Die Frage würde ich euch heute Morgen auch stellen. Ich glaube, wir alle. Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden, verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort, Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Und in Sprüche 8, Vers 13 steht: Alle, die den Herrn achten, hassen das Böse. Deshalb hasse ich Hochmut, Stolz, ein Leben voller Unrecht und Lüge. Das sind so ganz praktische Anweisungen aus dem Wort Gottes. Was meint es? Wir dürfen Gutes reden. Also rede nicht Böses und auch nicht Trug. Bewahre deine Zunge vor Bösem, auch wenn dich jemand nervt. Sprich heilsame Worte, die gut tun. Also ermutige andere durch dein Reden. Was uns auch nicht immer so leicht fällt, dass wir auch bei unserem Reden nicht übertreiben, aber auch nicht untertreiben. Dass wir auch nicht unweise reden. Also Gott geht es darum, dass wir einfach nicht nur labern. Schwester Elli, jetzt bist du wieder dran. Das muss ich wieder zitieren. Ich war auch mal jung und Schwester Elli stand immer da und sagt: Wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Sie hat es gut mit uns gemeint, dass wir überlegen, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Lass uns das doch wahr werden. Ermutigen wir die anderen. Und dass wir mit unseren Worten auch nicht schaden. Wir lernen in vielen Kursen, Worte haben Macht. Bleib bei der Wahrheit. Und es geht mir auch nicht darum, dass wir nur noch fromm sprechen, fromme Sätze. So, ja, der Pastor möchte halt hören, dass ich gut drauf bin und dass es mir gut geht und ich immer Sieg habe mit dem Herrn. Sondern es geht auch darum, dass in dem, was wir reden, da braucht es auch einen aufrichtigen und integren Lebensstil. Weil du merkst ja, wenn Leute irgendwas Aufgesetztes sagen. Dann haben wir im Psalmwort gelesen, damit, dass wir das Böse vermeiden und das Gute tun. Das bedeutet, dass ich das, was ich erkannt habe, dass es böse ist, das lasse ich und das mache ich ganz aktiv. Und ich möchte aktiv das Gute tun und wollen. Und auch das nicht dem Zufall überlassen, wenn ich Gutes tue. Und da braucht es auch wieder eine klare innere Haltung von Gut und Böse zu haben. Dann haben wir im Psalmwort gelesen: Suche Frieden und jage ihm nach. In Hebräer 12, 14 können wir lesen: Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus, denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Das heißt doch im Umkehrschluss, es geht nicht nur darum, dass ich persönlich Friede habe, sondern dass ich mich bemühe, Frieden herzustellen. Wichtig ist natürlich, dass in meinem Herzen, sowohl innerlich wie äußerlich, ein klarer Friede da ist. Nur wenn ich wirklich innerlich ruhig bin, kann ich auch Friede stiften. Also wenn ich aufgewühlt bin, mich was beschäftigt, ich auch, wie man so schön im Volksmund sagt, auf 180, dann merke ich, da werde ich vielleicht besser nicht viel reden und sonst kommt es nicht gut raus. Aber ich brauche innerlichen und äußerlichen Frieden. Und wir wissen ja, wenn Christus in unserem Herz wohnt, haben wir einen Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und hier ermutigt uns der Schreiber des vom Hebräerbrief, dass wir diesen Frieden nachjagen, dass wir bedacht sind auf Frieden. Und soweit es an uns liegt, sollen wir Frieden mit jedermann haben. Das hat auch Jesus gesagt. Und wenn das unser Ziel ist, dann wird es unser Verhalten bestimmen, unsere Gestik, unsere Mimik und unsere Sprache. Ihr kennt es alle, mindestens die, wo verheiratet sind. Wenn dein Ehepartner aufgebracht ist, kannst du mit einem milden Wort die Situation besänftigen. Du kannst es aber auch als Trigger benutzen und noch Öl ins Feuer gießen. Ich weiß nicht, ob euch das noch nie passiert ist. Vielleicht plaudere ich da noch. Oder im Arbeitsplatz, überall. Du kannst Dinge triggern. Es hat ziemlich lange gedauert. Wenn mir meine Frau was erzählt hat, dann habe ich immer versucht, ihr die Antworten zu geben. Aber das war gar nicht ihre Intention, sondern ihre Intention war, dass ich verstehe und ihr das auch formuliere. Ja, Heike, ich verstehe dein Anliegen. Das war ihr wichtig. Nicht, dass ich die Antworten habe, weil die Antworten hat sie oft selber gewusst. Und das geht uns doch so. Und Frieden können wir stiften, indem wir einfach nicht den Trigger nach oben setzen, sondern den Trigger, wo wir besänftigen. Das wird unser Verhalten und unsere Mimik-Gestik einfach bestimmen. Unsere Aufgabe ist, zu verbinden, zusammenzubringen und nicht zu trennen. Und die Furcht des Herrn liebt Demut. Gott möchte auch, das haben wir im Psalmwort gelesen, Demut und Unterordnung, Wahrheit und Sein, dass wir das leben und dass wir den Stolz dürfen und sollen wir hassen. Und wenn wir in der Furcht des Herrn leben, werden wir auch im Glauben handeln. Wir kennen alle Abraham. Von dem sprechen wir, er war der Vater, oder sagen wir, und sagt das Wort Gottes, er war der Vater des Glaubens. Und er hat den Herrn gefürchtet. Und das lesen wir so leicht, aber da gibt es ja so ein paar markante Punkte. Gott hat gesagt, er muss sein Heimatland verlassen. Das heißt, alle Sicherheit und sie in Land, das ich dir noch zeigen wird. Also der ist losgezogen und wusste gar noch nicht, wohin die Reise geht. Aber er hat es gemacht, weil er den Herrn gefürchtet hat. Und stellen wir das uns vor. Und dann bekommt er endlich den Erben, den Sohn, den sie sich so lange gewünscht hat. Und dann sagt Gott, ja, dann darfst du jetzt opfern. Und die Furcht Gottes hat ihn handeln lassen, weil er wusste, Gott ist gut alle Zeit. Also wir machen ja keine Menschenopfer, dass wir das richtig verstehen. Aber das drückt für mich aus, der hat Gott ernst genommen, auch wenn es unbequem geworden ist. Wir brauchen ja viel Gottes Hilfe, wenn sich nur die äußeren Umstände verändern, wenn wir Masken tragen müssen, wenn wir auseinandersitzen müssen. Da brechen ja unsere Welten schon fast zusammen. Nicht, dass ich das mag, aber wo ist da unser Glaube, wo ist da unser festes Herz? Wo sind wir in der Gnade gewachsen? Und ich finde, so Dinge von außen sind ja immer so ein Prüfstein für, wie weit sind wir mit dem Herrn unterwegs, wie reagieren wir? Und der Psalm 103 ermutigt uns ja sehr, wenn wir Gott fürchten, wenn wir in der Gnade wachsen. Und wenn Gott uns gnädig ist, hat es auch ein Resultat in unserem Leben. Im Psalm 103, Vers 3 haben wir gelesen, dass Gott uns alle Sünden vergibt. Das heißt, wir sind gereinigt von allen Sünden. Unsere Schuld ist weggenommen worden. Gott hat uns sogar freigesetzt zum Leben ohne Sünde. In Vers 3 haben wir gelesen, er heilt sogar von Krankheit. Also Gott wendet sich zu uns zu. Und wir wissen, Gott kann alle unsere Krankheiten heilen. Das macht er zwar nicht immer, bitte auch da den Kontext von der Bibel sehen, da sind wir auch von Gott abhängig, glaube ich, ja kein Automatismus. Aber wir wissen, wenn wir zu Gott kommen und um Hilfe beten, auch im Bereich von Heilung, wird er uns auch das erfahren lassen. In diesem Psalm steht auch, dass er uns erlöst vom Verderben. Die Elberfelder schreibt sogar, er hilft uns aus der Grube. Wenn Gott uns gnädig ist, holt er uns auch aus unseren Tiefs raus. Wir hatten manchmal ein Tief, so emotional. Gott ermutigt dich sehr, für kein Leben in der Grube. Mecker nicht, murr nicht, sei nicht niedergedrückt, auch durch Covid-19 nicht. Gott hat dein Leben auf den Felsen gegründet. Wir sind gegründet in Christus und da holt uns die Gnade immer wieder raus. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Und dann schreibt das Wort Gottes ja, wir sind gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Mit all dem, was ich schon gesagt habe. Im Psalm können wir sogar lesen, er sättigt uns mit Gutem. Im Psalm 23 kann man nachlesen, Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen ein Leben lang. Also von meiner Geburt bis in die Ewigkeit. Wolken mir Gutes und Barmherzigkeit. Das bedeutet, wir dürfen eine gesättigte Seele haben. Wir sind Menschen, die ausgefüllt sind. Wir sind nicht ausgefüllt, wenn die Blauen oder die Gelben gewinnen im Fußball, sondern wir sind ausgefüllt, weil Jesus in unserem Herzen wohnt. Ich kann das so locker sagen, weil ich weder von den Roten noch von den Gelben ein Fan bin. Aber und das habe ich vorhin schon gelesen. Und er erneuert auch unsere Jugend. Also wir kriegen Krafterneuerung wie beim Adler. Wie das funktioniert, kannst du Wilfried fragen. Er hat es beschrieben. Aber in Jesaja 40, 32 steht, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügen wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das verspricht uns Gott. Und was ich auch noch wichtig finde, was in dem Psalmwort auch noch steht, Gott verschafft uns Gerechtigkeit. Also wir sind gerecht gesprochen und nicht ich muss mir mein Recht verschaffen. Gott wird für uns das tun. Wenn wir uns ihm unterordnen, wird er uns Recht verschaffen. Und ich möchte noch zum zweiten Punkt kommen. Wir haben in dem Psalmwort gelesen, wir sind gekrönt. Ein Mensch, der eigentlich unrein und vollkommen ist, der aber von Gott gerettet worden ist und freigemacht worden ist, er wird gekrönt. Du bist ein Königskind. Ich habe hier mal ein bisschen Mut zur Stille, aber lass dir das mal so aufschließen. Du bist ein Königskind. Das heißt, Gott hat dir in deinem Leben einen Ruf gegeben. Gott hat uns aus dem alten Leben herausgeholt und gibt uns eine neue Perspektive für unser Leben. Dass wir gekrönt sind, bedeutet, wir sind von Gott gesalbt. Wie sind wir gesalbt? Gott gibt uns den Heiligen Geist. Und wir dürfen aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Mit dem sind wir gekrönt. Wir wissen, Christus bedeutet der Gesalbte, Umkehrschluss, Christen, die Gesalbten. Dann haben wir gelesen, wir sind gekrönt mit Gnade. Eigentlich sind es ja du und ich gar nicht wert. Aber Jesus setzt uns durch die Gnade in eine neue Stellung hinein. Gott gibt dir eine neue Identität. Deine Identität ist jetzt in Christus. Das ist die Identität, die wir haben. Wir bekommen eine neue Ausrichtung. Du bist, was du bist, von Gott her. Weil wir Königskinder sind, weil wir gekrönt sind, sind wir auch berufen, zu herrschen und nicht beherrscht zu werden. Du kannst in deinem Leben herrschen. Gerade in Situationen, die dich beherrschen wollen. Durch die Gnade bist du dazu fähig, weil Gott dir durch die Gnade Autorität gegeben hat. Das wäre ein Thema für sich. Und wir dürfen Barmherzigkeit, und weil wir gekrönt sind, dürfen wir Barmherzigkeit empfangen. Und weil wir Barmherzigkeit empfangen haben, dürfen wir auch barmherzig sein und geben. Ich wünschte mir so, dass Christen ein bisschen barmherziger sind im Leben. Das ist so meine Beobachtung in meinem persönlichen Leben, aber auch in meiner Beobachtung, wenn ich Menschen begleiten darf. Und was das Gute ist, weil wir gekrönt sind, dürfen wir auch Beziehungen pflegen in Gnade. Wenn Könige sich begegnen, haben sie einen besonderen Umgangsstil miteinander. Und deshalb dürfen wir auch, weil wir gekrönt sind, mit in und mit Gnade und Barmherzigkeit miteinander umgehen. Weil wir Gnade empfangen haben, dürfen wir dies auch andere weitergeben. Und weil wir Gnade und gekrönt sind, macht es unser Herz weit. Wenn Jesus nicht so ein weites Herz hätte, wir wären nicht bei ihm. Seid doch froh für den Bruder und die Schwester. Vielleicht auch froh und glücklich über den Bruder und die Schwester, die dir persönlich vielleicht nicht so liegen von ihrer Art, von ihrer Ausstrahlung. Aber weil wir beschenkt sind von Jesus, können wir die anderen auch beschenken mit Barmherzigkeit. Weil sonst mache ich mich doch zum Maßstab. Also so wie ich es sehe, wie ich es mache, so ist es richtig. Nee, Gott ist da viel größer. Du lebst dein Christsein so, wie es für dich richtig ist und ich tue es, wie es für mich richtig ist. Und die Frage, die ich mir natürlich gestellt habe und die möchte ich ein Stück weit auch beantworten, obwohl es auch ein Stück weit ein Geheimnis wäre, wie wachse ich jetzt in dieser Gnade? Also ich soll ja wachsen. Wie mache ich das praktisch? Muss ich mich mehr anstrengen? Nö. Also mit der Anstrengung, ich will jetzt wachsen, funktioniert es. Will ich wachsen um jeden Preis? Nein. Und da gibt es ja viele gute Bilder in der Bibel, aber wie kommt ein Landwirt zum Erfolg? Was macht er? Er bearbeitet einen Acker, er sät, er düngt, er macht so weit, was er kann, was möglich ist. Das macht der Bauer. Aber das Geheimnis ist, Gott gibt das Wachstum. Der Samen geht auf, weil Gott es so festgelegt hat. Weil nicht so viele bei uns Landwirte sind. Manche haben einen Garten und verstehen das Prinzip. Anderes Beispiel. Wenn ein Baby geboren ist, dann ist neues Leben da. Was gibt man einem Baby? Essen? Nahrung? Keime werden ferngehalten? Hygiene wird eingehalten, man guckt, dass es in einer guten und schönen Atmosphäre aufwachsen kann, voller Fürsorge. Eine gute Atmosphäre wird geschaffen, eine gute und sichere Umgebung wird geschaffen. Und dann kommt das Wunder, es wächst. Guckt mal unsere Kleinen an. Den Caleb, den Noah und wie sie alle heißen machen. Oder unsere Lania, die ja beschlossen hat, früher auf die Welt zu kommen. Auch sie ist gewachsen. Das ist ein Wunder, oder? Und dieses Wunder brauchst du und ich in meinem Leben, dass Gnade in uns wächst. Vielleicht noch ein paar praktische Tipps zum Schluss. Ich möchte es einfach mit ein paar Bibelstellen auch untermauern. Die Bibel ermutigt uns, dass wir Gnade nehmen. Wie nehme ich was? Ich nehme es in die Hand, ich empfange es. In Johannes 1, Vers 16 steht, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Also ich darf Gnade immer wieder neu empfangen. 1. Petrus 5, 5 habe ich schon vorgelesen. Denn Gott stellt sich dem Stolzen entgegen, dem Demütigen aber schenkt er Gnade. Also ich muss das wollen, ich muss verstehen, dass ich seine Gnade brauche. Psalm 103, Vers 4 haben wir gelesen. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Lass dich krönen. In Galater 2,21 können wir lesen, wirf die Gnade nicht weg. Paulus schreibt an die Galater, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Also ich wirf das nicht weg. Und in Hebräer 4, Vers 18 steht, wir wollen also voll Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Also wir empfangen Gnade, indem wir zum Thron Gottes zutreten und so auch Hilfe zur richtigen Zeit empfangen. Und ein letzter Punkt, den ich noch anfüge, mehr. Erneuere dein Denken. Denk über dich, wie Gott über dich denkt. Ich möchte es noch ein bisschen deutlich machen, aus dem Beispiel von meinem persönlichen Leben. Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich eher introvertiert bin. Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich sehr schüchtern bin. Wer mich kennt, weiß, dass ich nur was sage, wenn ich was zu sagen habe. Ich bin auch in so einer Atmosphäre groß geworden. Für mich hat es eine gewisse Zeit bedeutet, ich werde nie was zu sagen haben, Gott kann nie was aus mir machen, was auch immer, was man da so für Gedanken bekommen könnte. Bis ich verstanden habe, so wie Gott dich gemacht hat, ist es gut so. Und es schließt nicht aus, dass Gott dich eine Berufe hat. Weil ich hatte ja immer so eine Vorstellung, wie ein Prediger auszusehen hat. Der muss ein riesen Charisma haben, immer strahlen, immer gut drauf sein, die besten Predigten halten. Ich habe aber im Leben festgestellt, Menschen, die eine Berufung von Gott haben, dürfen in ihrer Persönlichkeit, so wie sie Gott gemacht hat, bleiben. Natürlich dürfen wir uns verändern und uns ins Bild Jesu ausstellen lassen. Ich hätte mir nie vorstellen können in meinem Leben, wenn du mich vor 30 Jahren gefragt hast, mir 40 Jahre falsch ist, denkst du, du kannst predigen? Ich hätte gesagt, alle, nur ich nicht. Und wisst ihr, Gott benutzt manchmal ganz einfache Dinge. Mein Chef vom Roten Kreuz hat etwas verstanden, er hat junge Leute gefördert und hat gesagt, und du gehst jetzt zum Ausbilderkurs und wirst Ausbilder im Roten Kreuz. Und all die Schulungen haben mir geholfen. Ich habe gelernt, wie funktioniert Erwachsenenunterrichtsgestaltung. heute macht man das nicht. Wie geht man mit Folien um? Heute würde man sagen, wie geht man mit der PowerPoint um? All diese Dinge. Also ich möchte da nur sagen, denk so, wie Gott über dich denkt. Und denk nicht, wenn ich jetzt so wäre wie der Reinhard Bonke oder weiß ich wer oder wie der Stefan oder wie der Wilfried oder wer auch immer, wenn du das einsetzen, wie du willst, wenn ich so drauf bin, dann kann Gott mich gebrauchen. Nein. Wenn Gott eine Berufung auf dein Leben gelegt hat, dann lebe die Berufung, weil Gott es gut gemeint hat. Und wenn er dich anders hätte haben wollen, dann hätte er dich anders gemacht. Das ist so einfach. Ich habe lange gebraucht, bis ich den Satz verstanden habe, aber er ist so befreiend. Und in dem darf ich wachsen. Und wisst ihr, wenn unser Denken erneuert wird, dann kann der Teufel kommen und sagen, was er will. Wir glauben sein, lügen nicht. Wir ignorieren nicht den Teufel, aber wir widerstehen ihm. Und wir wissen, was im 1. Johannesbrief steht, dass der, der in uns ist, ist mächtiger als der, der in der Welt ist. Und das ist eine geistliche Realität. Und da möchte ich euch dazu Mut machen, das zu leben im Alltag. Also wenn der Teufel kommt und sagt, ah, Thomas, du bist doch eine Nulpe oder was auch immer da kommen mag. Oder du kannst dieses und jenes nicht. Glaub's nicht. Gott hat andere Gedanken. Wenn du eine Berufung hast, lebe sie bitte. Und verbieg dich nicht und imitiere niemand anders, sondern sei du, weil das ist gut so, dann kommt es gut raus. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen damit gedient. Also ich hoffe, ich konnte es heute Morgen deutlich machen, dass wir in der Gnade wachsen dürfen, dass wir die Gnade Gottes mehr begreifen dürfen und dass das ein Wunder in unserem Leben ist, wenn wir uns ausstrecken, wenn wir sagen, hey, ich brauche deine Gnade in all dem, was ich tue, ich brauche deine Barmherzigkeit. Und so möchte ich auch beten und wenn ihr mögt, dürft ihr gerne noch mit mir ausstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir in Gnade wachsen dürfen und danke, dass deine Gnade so riesig groß ist und dass du uns gekrönt hast mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Danke, dass wir Königskinder sind, dass wir Kinder des Königs von Himmel und Erde sind. Danke, dass du uns diese Berufung gegeben hast und ich danke dir, dass du uns in deinem Bild immer mehr veränderst und dass du uns hilfst, dass wir so denken, wie du über uns denkst, Jesus. Weil wir wissen, du hast einen gute Gedanke über uns. Du hast in unser Leben eine Berufung gegeben und Herr, die möchten wir leben und da möchten wir auch demütig sein und uns dir unterordnen und nicht denken, ich hab's nicht drauf oder was auch immer, sondern Herr, dass wir uns dir zur Verfügung stellen und dass deine Gnade in uns wachsen können und dass du das Wunder tust. Amen. Ihr dürft noch mal kurz Platz nehmen. Die Miri hat es ja schon angekündigt, sie macht auch den Schluss. Dass es dieses Heft gibt, möchte ich zwei Menschen an besonderer Stelle danken. Einmal meiner Frau, die hier die Texte zusammengefasst und zusammengefügt hat. Und dann natürlich auch am Silas, der das Layout hier gestaltet hat. Und bitte, benutzt dieses Buch nicht nur 21 Tage im Februar, sondern benutzt es im Alltag. Da steht was drin über geistliche Kampfführung. Da steht das Gebetsmodell vom Vater unser, das Gebetsmodell von der Stiftshütte, was das bedeutet haben, was Gebet und Andacht, wie ich ein Gebete und Andacht machen kann im Alltag. Genau, geistliche Kampfführung. Und was auch noch wichtig ist, und das wer mich kennt, das habe ich vorhin vergessen, ich bin ja ein sehr strukturierter und analytischer Mensch und ich mag eigentlich Algorithmen. Und ich mag es sehr strategisch zu beten. Das wissen die, die am Donnerstagmorgen immer zu uns ins Gebet kommen. Und ihr habt eine Seite, weil wir beten ja miteinander 21 Tage und an jedem Wochentag haben wir ein anderes Gebetsanliegen. Und lasst uns bitte die Dinge miteinander bete. Weil ich glaube einfach, wenn die Gemeinde Gottes, ich meine jetzt nicht die Organisation, wenn die Gemeinde Gottes was braucht, dann ist es im Momentsgebet. Also wenn wir gut drauf sein wollen, wenn wir wollen, dass Menschen sich bekehren, dass wir salbungsvolle Dienste tun, dann brauchen wir das Gebet. Und da ist einfach, ihr dürft es natürlich ergänzen, da gibt es auch mal einen Tag, wo ihr für Persönliches beten könnt. Aber lasst uns wirklich uns da ein bisschen dran halten. Also ich würde es nicht kontrollieren, um Gottes Willen, aber mich freut es, dass wir das miteinander tun können. Und wer ganz gut drauf ist, der wird ja den einen oder anderen Tag auch noch fasten. Da laden wir natürlich auch herzlich dazu ein. gibt es verschiedene Formen des Fastens, aber lass uns wirklich die 21 Tage fürs Gebet nutzen. Und wer Angst hat vor Zoom-Gebet, es ist super. Allianzgebet war super. Und auch im Frühjahr, wo der Lockdown war, wir zusammen gebetet haben, lass uns einfach uns treffen. Wir können es auch in kleine Gebetsräume einteilen. Das ist alles möglich. Nutzt es einfach. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne uns fragen, auch den Simon und den Stefan, die sind da IT-technisch ein bisschen besser drauf wie ich. Aber das ist eine gute Möglichkeit. Und wenn du nicht bei Zoom dabei sein willst, dann bete einfach daheim im Wohnzimmer. Bet mit deinem Mann, mit deinen Kindern, was auch immer. Aber lass uns die Zeit wirklich nützen und es im Gebet widmen. Deshalb gibt es ja die Semesterpausen von den Kleingruppen, dass wir Zeit haben, im Januar und Februar zu beten. Das ist das Ziel. Und da möchte ich euch einfach herzlich dazu einladen. Die Miri hat super gut erklärt. Ich möchte es nur noch mal ein bisschen verfestigen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche und danke, dass ihr auch immer so gut mitmacht mit all dem, was wir euch da an Zumutungen schreiben. Der Herr segne euch dafür. Und beten wir, dass das endlich aufhört.